Wir schlagen auf aus Jesaja 40. Jesaja 40, Vers 1 bis 11. Ich traf einen Juden, Schmuel war sein Name, Geschäftsmann in Jerusalem. Und er hat mir einen Tipp gegeben, der hat mir sehr geholfen, war erst vor ein paar Jahren. Da sagt er, alles im Alten Testament zielt auf Jesus. Seitdem tue ich viel, viel leichter beim Bibellesen. Alles zielt auf Jesus. Und wenn ihr jetzt lest, auch diesen Abschnitt, Jesaja 40, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat. Das Wort geht zuerst an Jerusalem, an Israel, an das geschlagene Volk, gehasst, bedroht von der iranischen Atombombe, vom Hass der Feinde. Predigt ihr, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Ihr wisst ja, wie beim Johannes dem Täufer das wieder aufgenommen wurde, besonders in die Adventszeit jetzt hineingehört. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden, denn die Herrlichkeit des Herrn ist immer für den ewigen, lebendigen Gott, der die Welt geschaffen hat. Der Herr aller Herren soll offenbar werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat es geredet, das Wort erfüllt sich. Es spricht eine Stimme, predige, und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Feld. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht, erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott, siehe, da ist Gott der Herr, er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er, der Herr, wenn er kommt, wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen, die Mutterschafe führen. Mich freut das jedes Mal neu, wenn um die Weihnachtszeit unsere Stadt so festlich geschmückt ist. Das ist grandios. Überall sieht man das, da summen die Leute Weihnachtslieder und haben schöne Gedanken, wie sie einander Freude machen können. Und was mich am meisten überrascht, alle machen mit. Ich war in einem Gesprächskreis, Naturwissenschaftliches Institut in diesen Tagen. Und da waren wir zusammengesessen, haben über Weihnachten gesprochen, da war eine Muslima dabei, voll dekoriert, wie eine katholische Nonne sah sie aus, mit all den Umhängen. Und er sagte, wie feiern Sie denn Weihnachten? Sagt, wir feiern zu Hause natürlich auch Weihnachten. Von Isa steht im Koran und wir feiern mit. Also das heißt, Muslimas feiern Weihnachten. Aber in diesem Jahr spüre ich ganz besonders die große Dunkelheit und Finsternis, die über der Welt liegt. Ich war noch nie so bedrückt wie gegenwärtig. Ich will keine Nachrichten mehr hören und nichts mehr lesen von diesen scheußlichen Terrorattacken, was da geschieht, von der Angst der Menschen, von Kriegen und Bürgerkrieg, von unkontrollierbaren Flüchtlingsströmen, von Hunger und Armut. Wer kann das denn alles noch verkraften, was in dieser Welt da ist, an Grausamkeit und an schrecklichen Dingen, die geschehen? Und wenn man einmal Jesus im Originalton hört, wenn er von der Zukunft der Welt gesprochen hat, hat Jesus ganz trocken gesagt und hat uns die Illusion genommen und gesagt, das wird in der Zukunft immer schlimmer. Wird immer schlimmer. Es wird sich steigern, sogar Teuerung, Geldentwertung wird kommen, Die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Menschen werden die Gebote Gottes brechen und werden ihre eigenen Gesetze nach ihrem Gutdünken aufstellen. Und das Schreckliche ist ja in dieser ganzen Finsternis dieser Welt, die man richtig spüren kann, dass da ganz viel persönliche Not da ist. Mein letzter Sonntag, ich vergesse das nicht, hier in der Stuttgarter Innenstadt, ruft es abends um 21:30 Uhr an. Und da sagt einer, ich war heute Morgen in Ihrem Gottesdienst, ich bin Notarzt. Ich habe heute den 5. Suizid. Kommen Sie schnell, das ist in Ihrer Nähe. Es war da oben im Olga-Eck. Ein Vater hat sie hängt mit wenig über 40 Jahren, weil seine Frau ihn verlassen wollte mit ihrem Kind. Und da stand die Mutter da und sagt dem Buben, guck an, das ist dein Vater, wie er an der Türklinke hing im Seil. Ich dachte, wer guckt nach diesem jungen Kerl? Was ist aus ihm geworden? Ich habe die Gemeinde verlassen. Es war nicht meine Gemeinde, es war der Nachbarbezirk. Wie viele Menschen sind heute verzweifelt, wissen immer weiter. Die Kranken, kein Licht. Kannst du Kerzchen anzünden? Dann sagen sie, aber das berührt mich doch nicht. Die Trauernden. Gestern waren wir im Hospiz bei einer sterbenden Frau. Was gibst du als Trost mit einem Menschen an dieser Schwelle zwischen Leben und Tod? Wie viele junge Menschen sind verzweifelt, weil sie die Prüfung nicht schaffen oder weil sie keinen Arbeitsplatz finden oder weil sie gemobbt werden von anderen? Wo kriege ich denn meinen Wert wieder her? Was wird denn aus meinem Leben? Das sind lauter Wunden und die Schmerzen ganz arg. Wie viele sind gescheitert? Wie viele versinken in der Schwermut und keiner holt sie mehr raus? Was liegt denn über unserer Welt? Ich bin so froh, dass das Bibelwort uns ganz klar sagt. Was ist das? Die Todesmacht liegt über der Welt. Schon ein Kind, das geboren wird, und schon ist das Ende des Lebens da. Die Ewigkeit haben wir verloren. Mit dem Riss, dass wir von Gott weggelaufen sind und ihn nicht mehr haben, ist dein ganzes Leben verkürzt zwischen Wiege und Sarg auf ein kurzes Leben. Und was ist das Leben? In einem Psalm heißt es mal, das macht dein Zorn, dass wir so dahin müssen, dass wir so schnell vergehen. Der Zorn Gottes, der über dieser Welt liegt. Da steht in der Bibel ganz oft, dass Gott diese Welt unter seinem Zorn dahingegeben hat, in die Todesmacht hinein, dass wir ausgeliefert sind den Menschen, die nach ihrem Gutdünken machen, was sie wollen, ohne Gott. Und Gott lässt uns laufen dort in dieser Trostlosigkeit. Und da hilft all das, was wir an Weihnachten tun, nur dazu, dass eigentlich haben die Menschen alle eine große Sehnsucht nach einer Lösung dieser großen Not dahingegeben, ohne Hoffnung, ohne Ziel, unter die Verderbensmächte. Wie komme ich denn da raus? Tröstet, tröstet mein Volk. Ist euch einmal aufgefallen, dass dieser jungen Generation, ihr seid junge Leute, ich freue mich an euch, das ist großartig, aber ihr habt ein ganz, ganz großes Manko. Wie wir so alt waren, haben wir eine Fülle von Trostliedern gelernt. Und die könnt ihr alle fast nicht mehr. Vom Trost, brauchst du Trost? Ich singe so gern die alten Adventslieder. Aller Trost und alle Freude ruht in dir, Herr Jesus Christ. Das haben wir gestern im Hospiz der Frau zugerufen. Paul Gerhardt, der in der dunkelsten Epoche der deutschen Geschichte lebte, sowas hat es nie mehr gegeben in 2000 Jahren, wie dieses Elend eines 30-jährigen Kriegs mit den furchtbaren Pestzeiten und der Unmenschlichkeit, die da getobt hat. Der singt in seinen Liedern, als mir das Reich genommen, da Fried und Freude lacht, da bist du mein Heil kommen und hast mich froh gemacht. Ich habe Jesus gefunden im Elend dieser Welt. Er ist mir begegnet, hat mich gesucht. Ich habe ihn gefunden. Und dann die herrlichen Lieder. Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sein. Jesus, ich will immer mehr von dir entdecken in dieser Welt. Das ist die Freude und der Trost. In der Welt ist alles nichtig. Nichts ist, das nicht kraftlos wäre. Habe ich Hoheit? Die ist flüchtig. Habe ich Reichtum? Was ist mehr als ein Stücklein armer Erd? Und dann kommt das, die Freude, die ruht allein in Jesus. Und das ist das Große, was hier drin ist, dass das schon Jahrhunderte vor dem Kommen von Jesus im Alten Bund durch die Propheten angedeutet war. Übrigens, ihr könnt das an vielen Stellen finden, schon der alte Jakob. Im Sterben hat er gesagt, Herr, ich warte auf dein Heil. Er hat das alles erlebt mit seinen Söhnen und mit der Josefsgeschichte und dann in Ägypten und dann gesagt, ich warte darauf, wenn Gott endlich einmal in dieser Welt sein Heil schafft. Das wird groß werden. Und ihr findet all die großen Erwartungen überall bei den Propheten. Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Land, scheint das Helle. Uns ist ein Kind geboren, dieses Jesuskind. Und das ist die große Weihnachtsfreude, dass ich finden muss und dass ich finden will. 1939 war der Anfang, kurz vor dem Anfang des Ersten Weltkrieges, hat der Leiter der Stadtmission in Berlin, Hans Dannenbaum, ein Büchlein geschrieben, indem er diesen kurzen Abschnitt in einem Büchlein ausgelegt hat. Ganz schlicht, tröstet, tröstet mein Volk. Und hat davon gesprochen, es gibt so viel traurige, verzagte, mutlose Menschen. Es hat nur wenige Tage gedauert, hat die geheime Staatspolizei dieses Büchlein einstampfen lassen, verboten einstampfen lassen. Wir brauchen Optimismus. Wir dürfen den Menschen die Hoffnung nicht nehmen am Anbruch des Krieges, natürlich. Es war Nazi-Ideologie. Aber ich sehe das heute genauso, dass man genauso stolz macht und sagt, du darfst nicht durchhängen, du musst den Kopf hochtragen, es wird schon alles recht werden. Ich habe keine andere Hoffnung, als allein diese Hoffnung, von der die Bibel dauernd redet, dass Jesus, der Heiland, kommt in diese Welt, der die Leiden dieser Welt erlebt hat, der mich löst von der Gefangenschaft der Mächte dieser Welt. Der kommt als der große Befreier und der in deinem Leben Wohnung machen will. Und das ist die große, wunderbare Sache, dass wir das entdecken dürfen. Mein erster Punkt ist, kennst du die herrliche Trostbotschaft? Im nächsten Jahr haben wir ja die Jahreslosung, wo Gott sagt, ich will euch trösten, wie euch eine Mutter tröstet. Ich glaube, junge Menschen brauchen heute ganz besonders viel Trost. Junge Leute hängen ganz stark durch. Wir brauchen nicht Leute, die uns vertrösten, die uns irgendwie das kleinreden und bagatellisieren und sagen, das ist alles nicht so schlimm, sondern wir brauchen Menschen, die uns einen echten, bewährten Trost geben. Ich bin in meinem Leben auch oft an dieser Schwelle gestanden. Ihr kennt das ja, wenn man in die seelischen Abgründe blickt. Ich kann jeden verstehen im Burnout, wo man plötzlich merkt, das schaffst du nicht mehr. Das ist so unheimlich und du stürzt jetzt. Heute ist das ja so verbreitet, dass junge Leute eine ganz große Hoffnung haben, was sie alles machen können. Du kannst die Welt verändern, du kannst das Böse abschaffen, die Armut bekämpfen und die Ungerechtigkeit besiegen. Und dann merkst du plötzlich, ich kann gar nichts. Ich kann nicht mal mein eigenes böses Herz besiegen. Ich bin schwach, den Versuchungen ausgeliefert. Schmutz und Dreck in meinem Kopf kann ich nicht rauskriegen. Ich bin wehrlos, ich bin gefangen, ich bin in der Sklaverei der Sünde. Ist ja merkwürdig, dass heute gar nicht mehr davon gesprochen wird, in den Kirchen von Sünde. Vielleicht kommt es von der Psychologie, die kennt die Sünde gar nicht. Erst im Lichte Gottes siehst, und du weißt es doch, sitzt doch jetzt keiner unter uns, der nicht schwer belastet ist. Der, der neben dir sitzt, darf das gar nie wissen, was alles in deinem Leben an Unrecht und Schmutz drin ist. Und Jesus weiß das. Und er ist gekommen als der große Befreier. Das heißt schon vor der Ankündigung der Geburt von Jesus. Er wird das Volk retten von ihren Sünden. Das ist der Grund. Jesus, der Retter, ist da in der Weihnachtsgeschichte, der Retter. Es kann mich niemand befreien aus den Klauen der Sünde. Und weil ich in der Sünde stecke, bin ich ein Kind des Todes. Wo kann ich denn Trost finden? In meinem zerbrechlichen Leben, das so leicht scheitert, dass ich gar nicht steuern kann. In meiner Bibel auf der linken Seite, ich weiß nicht, nein, so auf der gleichen Seite sogar, das lest ihr noch vom König Hiskia, der todkrank war. Wer eine Bibel dabei hat, ist überhaupt toll, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Ich war in vielen Ländern der Erde, ich weiß gar nicht, in wie vielen Ländern. Ich habe nie einen Gottesdienst erlebt, wo nicht jeder im Gottesdienst eine Bibel auf den Knien hatte. Zum Mitlesen. Ihr müsst immer kontrollieren, ob das wirklich Wort Gottes ist, was da vorne verkündigt wird. Glaubt nicht jeden, der da verkündigt. Ihr müsst am Wort Gottes euch halten. Das bleibt durch alle Zeiten. Und da steht vom Hiskia: Siehe, um Trost war mir sehr bange, da lag im Sterben bei einer tödlichen Krankheit. Aber du hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht verdürbe, und wirfst alle meine Sünden hinter dich zurück. Das ist das große Thema, das wir dauernd verdrängen, dass Jesus die große Last deines Lebens abnehmen will und dich an sein Herz drückt. Ich habe dich lieb und ich bin bei dir. Und ich will meine Kraft und meine ganze Liebe dir zuwenden. Trost! Das ist herrlich in den Adventsliedern. Besungen vom großen Trost. Und dann macht hoch die Tür, lass ihn doch einziehen. Komm, o mein Heiland, Jesus Christ, mein Herzenstür, die offen ist. Trost, wer Jesus erfährt in dieser Adventszeit. Und ich möchte dich einladen, heute in diesem Gottesdienst ganz neu Jesus zu erleben. Das ist ja der Sinn dieser Adventssonntage. Das ist ein uralter Brauch, der geht viele Jahrhunderte zurück, dass man, bevor das Christfest anbricht, dass man Bußtage hat, Tage der Umkehr, der Reinigung. Da muss in unserem Leben so viel neu geordnet werden. Aber vor allem, Jesus will bei uns einkehren und König und Herr sein. Ein anderes Wort, Psalm 73, heißt: Du bist meines Herzens Trost und mein Teil. Es gibt keinen anderen Trost, als Jesus zu finden. Meinen Heiland, meinen Herrn, der bei mir einkehrt und mein Herr ist. Und dann ist Jerusalem angeredet. Das gilt für heute, für Israel. Das ist ja ganz wichtig und da beten wir so dafür, dass ganz viele Juden das erkennen. Jerusalem, heute in dieser Angst. Wie wird das alles werden in dieser politischen Bedrohung? Gott, da heißt es Israel, für Israel, Israels Trost ist immer noch der lebendige Gott, der sich ihm zuneigt. Und das ist ganz wunderbar, da freuen wir uns, dass so viele Juden in diesen Tagen in Jesus ihren Heiland erkennen. Zehntausende sind es in diesen Tagen schon, die Jesus erkennen. Der ist der Heiland, wo ich ihn finden darf, der mir zu mir kommt. Und gerade in diesen ganzen Schrecken, die Israel bedrohen, es gibt keine andere Lösung. Keinen anderen Frieden, als dass es unter dem Schutz Gottes ist. Jerusalem, so heißt es doch hier immer wieder angeredet. Zion, Jerusalem, du bist gemeint, dir gilt diese große Zusage, aber es gilt auch uns, die wir in diesen Weinstock Israel eingepflanzt sind. Wir sind dort eingepflanzt als Gottesvolk und gehören dazu. Und all die herrlichen Verheißungen des alten Bundes gehören uns. Das ist so groß, predigt, dass die Knechtschaft ist vorbei. Jetzt dürft ihr leben, die Schuld ist vergeben. Man kann den Kopf wieder aufrichten und man kann fröhlich sein Leben anpacken. Mit Jesus, das hat Zukunft. Es hat Zukunft sogar so, dass ich die Macht des Todes nicht mehr fürchten muss. Das ist so groß. Ich habe eine Frau kennengelernt. Es gibt ja schwere Lebensschicksale. Mir geht das immer noch nach. Ihr Kind ist zum Bücherbus gelaufen, so in der Nähe von Heilbronn. Und siebenjähriger Sohn freut sich, sagt der Mama: Adieu, ich gehe zum Bücherbus. Und dann rast ein Kieslaster vor dem Haus vorbei, überfährt das Kind und das Kind ist tot. Und die Frau hat über ihrem schmerzlichen Leid Jesus gefunden. Hat sie auf einmal begriffen, mir gilt das, im Schatten des Todes. Und sie wurde so erfüllt, dass sie immer, wenn sie an das Grab ihres Kindes ging, auf dem Friedhof, sagt sie, bis heute macht sie so, da guckt sie, wo sind Leute. Und da sieht sie also ein frisch aufgehäuftes Grab. Und dann geht sie hin und fragt die Leute: Entschuldigung, ich habe den Trost in Jesus gefunden. Ich möchte Ihnen sagen, Jesus kommt auch zu Ihnen, auch in der größten Traurigkeit und Dunkelheit Ihres Lebens. Ich möchte euch bitten, dass ihr in diesen Tagen dies Menschen zusagt, in der Mensa, wo er sie trifft, oder in der Straßenbahn. Ich wollte Ihnen das noch sagen, dass Jesus bei Ihnen einkehren will. Wenn ich also die Gesichter in der Straßenbahn angucke, denke ich, was verbirgt sich in diesen Gesichtern alles an Einsamkeit, Schwermut, Traurigkeit, Hoffnungslosigkeit, Müdigkeit. Es gibt den einen Trost, das Kommen von Jesus. Mir hat ein Professor vor 2 Tagen einen Deutschen Bundesbahn Reiseplan gegeben. Er war von Hamburg nach Stuttgart gefahren und hat mir dieses gegeben. Das hat mich umgehauen. Der Deutschen Bundesbahn habe ich das nimmer viel zugetraut, seit Stuttgart 21. Aber dass sie das Inserat erlaubt hat, im Zugbegleiter, im großen Zugplan hinten, wer Jesus hat, hat das Leben. Mensch, hoffentlich haben das Leute benutzt im Abteil, haben sie Jesus. Und da steht das unten dran, Bernd Schlaber, Robert-Koch-Straße 4 in Eschede und eine Telefonnummer www.werjesushat-hat-das-leben-in-einwort.de. Und da habe ich es angeklickert und da werden alle Bücher kostenlos angeboten. Jesus, unser Schicksal und was alles. Und wir beraten sie gern. Wir wollen keine Mitglieder, wir sind keine Gruppe und keine Sekte, sondern wir wollen nur, dass sie Jesus finden. Mensch, das ist das Wichtigste in diesen Tagen. Der Trost der Welt ist Jesus allein und alle Worte sind schade, die nicht auf ihn zugehen. Du brauchst gar nicht viel Worte machen. Manche machen es umständlich, die schenken ein ganzes Buch, das werfen die Leute doch eh weg. Sag mit deinen ungelenken Worten das deinen Freund, du, mir geht es an Weihnachten nur um Jesus. Der Heiland ist geboren. Und das Wort Heiland finde ich so super. Das ist für Seele und Leib die Hoffnung und Rettung. Das alles eingeschlossen, der mein Leben heilt. Heiland, das war das Wort der ersten Bibelübersetzung ins Deutsche, der Heliand. Das haben die alten Germanen aufgenommen, die aus ihrem grausamen Kult ausgebrochen waren, wüster Wodan-Kult, und haben den Heiland Jesus angenommen. Unser ganzes Volk hat sich verändert dadurch. Das ist so herrlich. Und da heißt es, Zion, du bist eine Freudenbotin. Du hast einen Spitznamen. Wie heißt denn der Spitzname? Freudenbote. Die Christen sollten Freudenbote sein, nicht Klageweiber. Nicht Jammerlappen dieser Welt, sondern in diese trostlos traurige Welt, in die Krankenzimmer hinein, zu den belasteten Leuten, zu denen, die mit ihrem Leben nicht mehr fertig werden, die keinen Mut mehr haben. Selbst die Politiker sind ratlos. Sondern Jesus kommt und er bringt Neues mit und er kann unser Leben total verändern. Im Lichte Gottes, das ist so groß. Du bist ein Freudenbote und mach deinen Mund weit auf. Ohne Evangelisation, ohne Mission, gesandt in die Welt mit dem herrlichsten Evangelium von Jesus zu reden und das allen Menschen zu sagen, ist ja ganz toll, dass so viele Muslime in diesen Tagen offen sind. Es sind noch nie so viele Muslime zum Glauben an Jesus gekommen wie in unserer Zeit. In Algerien sind es Zehntausende. Das ist meist unter dem schrecklichen Terror, werden Muslime wach und sagen, das kann doch nicht wahr sein, lesen Sie im Koran, sind sie erschüttert über die Gewalt. Und sie suchen Frieden. Viele Muslime suchen Frieden, suchen Freude, echte Freude. Und wenn ihr dann mit denen sprecht, dann sagen sie euch, nur Jesus gibt Freude. Ich habe einen der neulich gesprochenen Iraner und sagt, du bist dir doch bewusst, dass nach dem Koran du ein Todesurteil hast. Man muss dich töten, weil du abgefallen bist. Sagt er, das macht doch nichts, ich habe doch Jesus. Ich habe ihn doch gefunden. Das beschämt uns. Und dann wird hier gesagt, du bist ein Freudenbote. Warum? Auch in einer Welt, in der so viel Sterben ist. Das Gras verwelkt, die Blume auch. Die Güte des Menschen ist wie eine Blume auf dem Feld. Das verwelkt auch das Beste, was Menschen hervorbringen, verwelkt. Aber des Herrn Wort bleibt ewig. Du, das ist so ein Satz, den darfst du dein Leben nie vergessen. Darum habe ich ein absolutes Vertrauen auf alles, was in der Bibel steht. Es gibt manches, was ich nicht verstehe, das ist nicht so schlimm. Aber alles, was ich verstehe, ist so herrlich. Daran kannst du dich halten im Leben und im Sterben. Das Herrn Wort bleibt ewig. Und wenn du dann weiterliest, die Männer werden müde und schwach und die jungen Kerle, die kippen um. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Und dann geht das weiter. Fürchte dich nicht, weiche nicht. Ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir auch. Und dann geht das weiter. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Du, wo gibt es denn sowas? Eine solche Botschaft in Jesus bestätigt. Gott kann dich nicht vergessen. Es kann wohl sein, dass er einen Augenblick dich im Zorn hat stehen lassen, in seinem Gericht, das gibt es. Es gibt Augenblicke, wo in deinem Leben alles zusammenbricht. Aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen. Versteht ihr jetzt, warum ich sage, wir brauchen eine Bibel? Wir brauchen nicht die Worte des Predigers, sondern wir brauchen zu Bibelworte müssen wir kommen. Das ist das, was trägt. Übrigens auch in den Liedern. Darum bin ich immer noch ein Fan, das mit den alten Liedern, das lasse ich nicht so gern stehen, weil der Psalm 23 ist auch sehr alt, sogar schon ein paar Jahrtausende alt, und der ist so taufrisch. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das Wort Gottes ist auch alt. Das Alter ist es nicht, sondern das ist bewährt durch Generationen. Entscheidend ist bei allem, was wir hören, ist es Gottes Wort oder ist es Menschenwort? Ich will mein Leben nur auf Gottes Wort bauen. Nicht die Musik macht selig, sondern das Wort Gottes macht selig. Jesus macht selig, den brauche ich und den muss ich finden. Und er wirkt, das Wunderbare am Gotteswort ist doch, dass es wirkt und dass es unser Leben verändert und neu schafft. Das ist ja toll, das Samenkorn, das geht in dir auf, das schafft einen ganz neuen Charakter, das gibt dir andere Gedanken in den Kopf, das erfüllt deine Sprache, das erfüllt dein Herz, das macht dein Leben total neu. Und deshalb ist das so groß. In der dritten Welt gibt es ja keine Geschenke an Weihnachten. Das ist ein komischer Kult, den wir bei uns haben. Aber in Asien kenne ich es nicht, ich kenne es in Afrika nicht. Aber was machen die Christen am Christfest? Die gehen nach den Gottesdiensten, gehen sie auf die Marktplätze ihrer Städte und dann predigen sie dort von Jesus vor den vielen Ungläubigen ihrer Stadt. Und dann singen sie die herrlichen Jesuslieder. Das wollen wir uns wieder angewöhnen. Wir brauchen nicht auf die Marktplätze zu gehen. Wir leben ja mitten unter Menschen. Also sagen, du, das eine ist mir wichtig, wenn du mir fröhliche Weihnachten wünschst. Nur Jesus gibt fröhliche Weihnachten, der lebt wirklich und den kannst du finden. Und da musst du die Bibel aufschlagen und da kannst du ihn haben. Das ist so herrlich, dass du das finden kannst in deinem Leben und dass er bei dir ist und er will bei dir einkehren. Christ ist geboren, Welt ging verloren, Christ ist geboren. Das ist Weihnachtsfreude. Wir müssen das den Menschen sagen. Alle suchen es, alle machen mit, aber ob sie es finden? Mein zweiter Punkt, mach den Weg frei, dass Jesus bei dir einkehren kann. Mach den Weg frei. War ja schon eine komische Gestalt, der Johannes der Täufer. Also ökologisch war er schon interessant. Heuschrecken gegessen und wilden Honig, der war ganz naturverbunden, hat sich nur mit einem Stück Stoff bekleidet. Und dann ist er in die Wüste gegangen, das ist eigentlich nicht der Ort, wo man die Menschen erreicht. Und die Menschen sind massenweise zu ihm gezogen. Was hat denn bei dem Johannes dem Täufer so angezogen? Er war kein Geizhals, er war nicht ein Freudenverderber, er war auch nicht ein Miesmacher, aber sein Wort war es. Er hat von der Sünde der Menschen gesprochen. Und das ist ja so befreiend, dass die Sünde nicht zu mir bleibend gehören muss. Das Böse, du kannst es ablegen wie ein altes Hemd. Hat Johannes schon angedeutet. Das war symbolisch, wo sie in das Wasser des Jordan eingetaucht sind. Aber schon ein Hinweis, hat er gesagt, nach mir kommt der und der wird euch mit dem Geist Gottes taufen. Der wird euer Leben wirklich eine Neugeburt werden, wenn Jesus in unser Leben kommt. Und das ist so herrlich, wie dieser Johannes das schon angekündigt hat. Macht den Weg frei, dass Jesus kommen kann. Er hat dieses Wort aufgenommen. Darum gehört das immer in die Adventszeit für den Prediger Johannes den Täufer, der ein großer Bußprediger war, der Umkehr. Macht den Weg frei. Und da sagt er so schön, die Herrlichkeit des Herrn soll kommen. Hast du die Herrlichkeit Gottes schon einmal erlebt? Weißt du, was die Herrlichkeit Gottes ist? Wenn ein sündiger Mensch Vergebung durch Jesus erfährt und ein neuer Mensch wird. Das ist die allergrößte Herrlichkeit. Ich habe das oft erlebt bei Menschen, die zum Glauben an Jesus gekommen sind. Auf einmal war die Ehe neu. Das Familienleben war neu und plötzlich waren die frei geworden von bösen Gedanken und ihr ganzes Leben hat sich verändert und sie wurden zu Segensträger für ihre ganze Umwelt. Die Herrlichkeit des Herrn, die größte Herrlichkeit Gottes, ist nicht äußeres Primborium, sondern dass Jesus gefallene Menschen wieder aufrichtet. Ach, das, was Jesus so toll beschrieben hat, wie der verlorene Sohn heimkommt, der Vater ihn in die Arme nimmt, ihn mit Gewand überstreift und ein Freudenfest macht, wo alles wieder ins Lot kommt in deinem Leben, mach doch den Weg frei. Und der Johannes ist uns so ein großer Helfer, dass er sagt, da musst du die Trümmersteine aus dem Weg räumen, dass er wirklich bei dir einziehen kann, damit das nicht nur ein äußeres Festen in deinem Leben bleibt, sondern dass er wirklich kommen kann, die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. So war schon angekündigt. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf die Herrlichkeit des Herrn. Das möchte ich dir wünschen, dass du das erlebst. Die Herrlichkeit von Jesus, der in dein Leben einkehrt. Wie war das, als der Oberbetrüger und Gauner Zachäus vom Baum runtergeklettert war und er war nur eine Mahlzeit mit Jesus. Und Jesus hat zu Zachäus, ich muss bei dir einkehren. Und so einfach geschieht das. Der macht die Tür auf und sagt, ich will dir folgen, Herr. Ich will dir nachfolgen, möchte mit dir leben, bei dir sein. Wie Jesus am offenen Grab steht, wo da die Bahre hergetragen wird im Stadthof von Nein und die Witwe hinterdrein läuft, der einzige Sohn, der gestorben war. Und Jesus spricht vor der Todesmacht sein mächtiges Wort. Er offenbart seine Herrlichkeit. Und du kannst das auch bei dir erleben, dass das Jesus tut. Er baut sein Reich. So steht es da, er herrscht gewaltig. Sieht oft so aus, als ob die Menschen mit all ihrem grauenvollen Geschehen alles in der Hand haben. Mich hat immer die Reichsgottesgeschichte beeindruckt. Weißt du, auf dem Höhepunkt des Kommunismus und des Stalinismus, da war die Jesusgemeinde wie an den Rand gedrängt in Osteuropa und in Russland. Und da waren Menschen zum Glauben gekommen. Hat mich beeindruckt, auf dem Höhepunkt von Maos Herrschaft in China, als die ganzen Kirchen zerbrochen waren, alle Bibeln verbrannt waren, die Roten Garden gewütet haben, keine Kirche mehr geöffnet war. Da wurde ein alter Prediger misshandelt, das erzählt einer, der Leiter der Roten Garden war und sagt, wir haben auf dem alten Mann rumgetrampelt, wir haben ihn gehasst, diesen Prediger von Jesus wollten wir doch nicht haben. Und er hat gebetet, Herr, du musst diese Menschen erreichen und sagt, und wenig später bin ich Christ geworden, auf dem Höhepunkt des Mao-Kultes. Jesus herrscht gewaltig auch in unserer Stadt. Und ich finde das wunderbar, dass wir heute so eine große Schar sind, aber er möchte in deinem Leben herrschen, er möchte sein Reich ausbreiten, seinen Frieden, seine Barmherzigkeit, seine Sanftmut, seine Güte in deinem Leben wirken lassen. Er möchte dein Herr sein, räum die Steine weg, dass Jesus einziehen kann. Ja, das ist so schön in dem Adventslied. Komm, o mein Heiland, Jesus Christ, ich brauche dich. Ich brauche sonst nichts. Es können die Symbole sein, die Kerzen und die Tannenzweige, aber ich will dich haben, Jesus, räum die Steine weg. Und das Letzte noch, jetzt bricht, welch ein Fest bricht da plötzlich an. Da steht am Ende dieses Verheißungswort. Das ist ja so groß, das sind Versprechungen Gottes, die er einlöst. Und auf einmal kommt am Ende dieses Abschnitts, wenn er kommt, der Herr, gar nicht mit äußerem Glanz und gar nicht mit großen Dingen, wie ein Hirte. Und er trägt die Schafe auf seinem Arm. Das allerschönste Bild seit Kindertagen vom guten Hirten haben wir, Jesus, der gute Hirte. Und weißt du, je älter ich werde, halte ich gar nicht mehr viel von großen Worten, was Menschen sind. Menschen sind ganz arme Leute und im Sterben wird das noch viel schlimmer. Im Alter, in der Pflege. Die Menschenherrlichkeit zerbricht unter der Macht des Todes. Aber dass Jesus dein Leben auf seinen Armen tragen will. Und mir ist das schon im ganzen Leben so groß geworden, dass Jesus alles tun will. Er will in mir wirken, er will mein Herz erfüllen, er will mir die Kraft geben. Ich kann ohne Jesus gar nichts. Er will die Mitte meines Lebens sein. Und meine Hoffnung, er trägt mich, er kennt mich mit Namen, das ist so herrlich bei einem guten Hirten. Und er trägt die Schafe auch da, wo sie sich verlaufen haben und irgendwo im Dornbusch gefallen sind und sucht sie und er führt sie zur Weide. Das ist das schönste Bild einer Geborgenheit in unserer Welt. Gibt sonst keine Geborgenheit mehr. Also nur noch die Unruhe und die Angst. Aber du darfst auch in unruhigsten Zeiten geborgen sein beim guten Hirten. Und was ist denn das mit den Schafmüttern? Das ist ein ganz herrliches Bild. Schafmütter, das sind die, die Junges geboren haben, Schafmütter. Das ist das Allerherrlichste, wenn es hier in der Gemeinde, doch das gibt es hier in der Gemeinde, die andere zu Jesus geführt haben. Die diese Hebammendienste getan haben, dass junge Schafe leben können. Und das ist das Allergrößte, was wir in diesen Weihnachtstagen machen können. Andere auch noch zur Herde, zum guten Hirten führen. In diese Geborgenheit hinein. Ich wünsche dir, dass du Jesus findest in diesen Adventstagen. Dass Jesus bei dir Einzug halten kann. Oder wie Paulus in einer schönen Formulierung im Epheserbrief sagt, dass Christus wohne durch Glauben und Liebe in unseren Herzen. Lasst uns beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein großes Wort. Höher als alles menschliche Denken und Begreifen. Und doch ist es durch ganze Generationen hindurch wahr und trügt nicht. Und wir dürfen es erfahren. Ich darf dir jetzt einfach mich selbst dir neu ausliefern. Mit aller Unreinheit, mit allem Schmutz, Herr, räum du weg und kehr du ein. Und ich möchte dich bitten für jeden von uns, dass wir dich erfahren, dich kennen, persönlich, lieb haben. Und dass du unser Leben durchdringen und führen kannst, segne jeden hier heute in unserem Gottesdienst. Und geh du mit uns, dass wir vielen anderen ganz schlicht von dir sagen können. Und dass du unser einfaches Wort benutzt, dass du dein Licht leuchten lässt und dass die Herrlichkeit von dir in das Leben von verzweifelten Menschen einkehren kann. Amen.